Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Platons Höhle. Das Thema der heutigen Folge ist die Frage, was ist das Ich? Dass sich diese Frage wie so ein roter Faden durch alle Folgen des Podcasts hindurchziehen wird, möchte ich die Frage heute einmal von allen Seiten beleuchten und dir erzählen, was die Neurowissenschaftler, Psychologen oder Verhaltensforscher oder auch Philosophen dazu zu sagen haben. Das Ich ist so selbstverständlich, dass wir es eigentlich gar nie in Frage stellen. Und wenn wir es mal hinterfragen, dann denken wir direkt daran, dass ich bin eine Frau oder wir antworten, ich bin ein Mann oder ich bin 30 Jahre alt, von Beruf Pilot, bin die Schwester von oder der Vater von, der Sohn. Also wir antworten immer direkt mit dem Geschlecht, Alter, Beruf oder der Rolle, ja, oder auch der Beziehung, in der wir zu irgendjemandem stehen. Aber wenn wir jetzt all diese Attribute wegnehmen, also wenn ich zum Beispiel meinen Beruf ändere oder mein Geschlecht, auch die Rolle, die ich so in meinem Leben ausübe, ja, dann existiert das Ich immer noch. Also da ändert sich dann wenig dran. Insofern kann diese Antwort kann eigentlich nicht die richtige Antwort sein. Da muss einfach noch mehr sein. Wo also versteckt sich dieses ominöse Ich? Diese Frage versuchen wir heute in der ersten Folge zu beantworten. Aus der Forschung der Neurowissenschaften wissen wir, dass es zu jeder Empfindung von der Welt, von uns selbst, unseren Gefühlen und Wahrnehmungen, Muster von Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn gibt, die genau diesem jeweiligen Zustand entsprechen. In unserer alltäglichen Erfahrung ist ein Gefühl von Ich fast immer anwesend. Dieses Ich ist permanent in Bewegung und scheint unsere Handlungen zu steuern. Doch noch lässt sich unser Selbstgefühl wissenschaftlich nicht erklären. Selbst unseren Körper können wir nicht unmittelbar wahrnehmen. Vielmehr wird auch das Empfinden einer körperlichen Identität in verschiedenen Arealen des Gehirns erzeugt. Ein berühmtes Beispiel für die fehlerhafte Repräsentation des Körpers sind die sogenannten Phantomschmerzen. Menschen, denen zum Beispiel Gliedmaßen amputiert wurden, empfinden nicht selten Schmerzen in genau diesen Körperteilen, die sie gar nicht mehr haben. Für das Gefühl, mein Arm oder mein Bein, ist die tatsächliche Existenz des entsprechenden Körperteils offenbar überhaupt nicht notwendig. Auch der umgekehrte Fall ist in der Neuromedizin bekannt. Es gibt Patienten, die können das Empfinden haben, dass bestimmte Körperteile nicht Teil ihrer selbst sind. Also das ist ganz krass, aber die haben das Gefühl, dass der eigene Arm oder das eigene Bein irgendwie fremd sind und es wird als störender Fremdkörper empfunden. Und nicht selten kommen die auch dann zum Arzt und äußern tatsächlich den Wunsch, dass sie dieses störende Körperteil irgendwie amputiert haben möchten. Also es gehört nicht zu ihnen, sie möchten, dass es weg ist. Für unser Gefühl von Identität ist der Körper aber sehr, sehr wichtig. Experimente zeigen, dass in dem Augenblick, in dem ein Proband das Wort Ich denkt, dass da jene Areale im Gehirn besonders beansprucht werden, die für das Körperempfinden verantwortlich sind. Doch so neurologische Defekte, wie ich sie gerade beschrieben habe, die zeigen, wie wenig stabil selbst dieser scheinbar noch greifbare und klare Bezug von Körper und Ich ist. Denn theoretisch kann das Gehirn auch ein Körpergefühl auch ohne vorhandenen Körper erzeugen und umgekehrt auch Körperteile steuern und am Leben erhalten, ohne dass wir sie als Teil unseres Selbst wahrnehmen. Also wir müssen ja keine bewusste Entscheidung dafür treffen, dass unsere Verdauung funktioniert, unser Herz schlägt oder andere Körperteile, die einfach so ihren Dienst tun, ne? Ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Es gibt ein philosophisches Gedankenexperiment, das heißt Gehirn im Tank. Und dabei geht es um die Frage, wie man sich eigentlich sicher sein kann, dass man wirklich so existiert, wie man das annimmt. Und dass die Realität nur, also dass die Realität nicht nur eine Illusion ist, die einem vom Gehirn vorgegaukelt wird. Denn wie wir ja alle wissen, wird die Realität erst im Gehirn erzeugt. Zum Beispiel, wenn wir einen Stuhl anschauen, dann fallen ja die Lichtstrahlen, die den Stuhl reflektieren, in ihren unterschiedlichen Frequenzen in unser Auge und das Auge liefert diese Information an unser Gehirn weiter. Das Bild des Stuhles steht erst einmal so um 180 Grad gedreht falsch herum auf dem Kopf, ja, wie bei so einer Lochbildkamera, und wird dann von unserem Gehirn, ohne dass wir es merken, gedreht und Korrektur berechnet. Das Gehirn geht da vor wie eine Software, die das Bild automatisch gerade stellt. Ja, außerdem fallen die Lichtstrahlen ja auch durch beide Augen durch und trotzdem sehen wir keine Doppelbilder, sondern nur ein Bild, und das sehen wir dann auch noch in 3D. Ja, außer wir haben mal schon zu viel Alkohol getrunken, dann könnten auch Doppelbilder entstehen. Das Gehirn verrechnet die empfangenen Informationen des Sensors Auge jetzt einfach um in ein Bild, und aus den verschiedenen Lichtfrequenzen werden dann zum Beispiel Farben. Am Ende entsteht in unserem Gehirn der Eindruck eines braunen Schaukelstuhls, auf dem ein rotes Kissen liegt und der ungefähr in einem Abstand von 2 Metern vor uns steht. Das Gehirn im Tankmodell stellt jetzt die Frage, ob ein Gehirn, das halt künstlich innerhalb eines Tanks am Leben gehalten würde und von einem Computer mit elektrischen Impulsen so stimuliert würde, wie es die Nervenleitungen eines echten Körpers tun würden, ob das Gehirn dann wüsste, ob der Schaukelstuhl nun wirklich ist oder nicht. Könnte das Gehirn dann wirklich wissen, ob es in einer simulierten Realität steckt oder ob vor ihm tatsächlich ein Schaukelstuhl steht? Wenn wir zum Beispiel nachts im Schlaf träumen, dann ist die schöpferische Fähigkeit unseres Gehirns gerade auch im Hinblick auf Identität unglaublich groß. Wir können uns im Traum zum Beispiel als andere Person erleben oder körperlos und einfach so dahinschweben. Ich hatte schon mehrfach solche Träume, in denen ich einfach geflogen bin im Traum. Es war echt eine total coole Veranstaltung. Da bin ich über Wiesen geflogen, ganz herrlich im Traum. Und mir ist erst nach dem Traum, also nachdem ich aufgewacht bin, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich mir zu keiner Sekunde die Frage gestellt hatte, ob ich einen Körper habe oder wer ich bin. Also ich wusste nicht, war ich jetzt ein Vogel, bin ich mit Flügeln geflogen. Ich war einfach komplett körperlos. Die Frage stellte sich gar nicht. Ja, und manchmal ist es auch so, dass wir dann, wenn wir so träumen, dann sind wir manchmal auch komplett davon überzeugt, jemand ganz anderes zu sein, also ein anderes Ich. Das Gehirn stülpt uns in dem Traum einfach eine andere Identität über. Und erst wenn wir aufwachen, dann bemerken wir, dass es sich eigentlich nur um einen Traum gehandelt hat. Ob die starke Überzeugung unserer Identität nun zwangsläufig mit dem Körper verbunden ist oder nicht, auf jeden Fall scheint sich der Körper aufgrund seiner Ausdrucksmöglichkeiten mit dem Ich-Empfinden irgendwie zu verknüpfen. Also der Körper ist einfach das wichtigste und unmittelbarste Instrument unserer Handlungen. Und selbst in dieser Funktion lässt sich das Verhältnis von Körper und Ich irgendwie immer noch verschieben. Das zeigen etwa Untersuchungen bei Blinden, die gewohnheitsmäßig so einen Blindenstock zur Orientierung verwenden. Nach einer gewissen Zeit wird der Stock häufig als eine Art Körperteil empfunden. Noch extremer zeigen sich diese Verschiebungen bei einem Experiment, in dem Hirnströme bei unterschiedlichen Gedanken gemessen werden. Die verschiedenen Aktivitätsmuster, die im Gehirn entstehen, wenn ein Proband zum Beispiel denkt, ich nehme jetzt den Arm hoch oder ich nehme den Arm nach unten, dann können die Wissenschaftler erkennen und auf einem Computer so übersetzen, dass der entsprechende Gedanke mit einer Cursorbewegung auf dem Bildschirm verkoppelt wird. Auf diese Weise können Probanden nur durch ihre Gedanken etwa ein einfaches Computerspiel steuern. Die an sich schon spektakuläre Konstruktion des Experiments hatte bei vielen Versuchspersonen noch einen Nebeneffekt. Sie empfanden nach einer gewissen Zeit den Cursor auf dem Monitor als Teil ihrer selbst. Ja, aber wo steckt jetzt dieses Ich? Das Ich-Bewusstsein, es ist jetzt ein Produkt unseres Gehirns, und sind wir etwa eine Art Filmfigur und das Gehirn ist der Lichtprojektor, der unseren Lebensfilm auf eine Leinwand wirft? Oder ist das Ich-Bewusstsein ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren? Ja, auch psychologisch lässt sich der Begriff des Ich nicht eindeutig klären. Einig sind sich die meisten Wissenschaftler, dass das Ich keine konstante Größe ist, sondern aus verschiedenen Faktoren besteht, die sich in ihrer Zusammensetzung und Gewichtung auch verändern und unterscheiden können. eine allgemeine Definition des Begriffs aber gibt es gar nicht. Was erstaunlich scheint, wenn man bedenkt, wie präsent uns selbst das Gefühl der eigenen Identität ist. Die meisten psychisch gesunden Menschen, die erleben ihr Ich als die Steuerzentrale der eigenen Person. Ja, als derjenige, der sich morgens dafür entscheidet, heute eine Tasse Tee zu trinken oder eine Tasse Kaffee. Derjenige, der den Urlaub bucht, der seine Hochzeit plant, der so ganz große Lebensentscheidungen trifft. Ja, hinter dem vermuten wir ja das Ich. Doch die Hirnforschung, die hat eine solche Institution in den Hirnarealen bis jetzt nicht ausmachen können. Und es gilt als mehr als wahrscheinlich, dass es überhaupt gar keinen fixen Ich-Punkt in unserem Gehirn gibt. Das Ich-Bewusstsein entsteht vermutlich im Großhirn, aber mehr als eine Art dynamischer Prozess und nicht in Form eines starren Musters. Vor allem zeigen die Untersuchungen der Hirnforschung, dass es kein Indiz dafür gibt, dass dieses Ich anderen Hirnfunktionen vorgeschaltet ist. Unser alltägliches Gefühl, ich habe ein Gehirn, das ich benutze, könnte von der Hirnforschung durchaus in das Gegenteil umformuliert werden. Es könnte sogar sein, dass das Gehirn erst unser Ich erzeugt, weil es damit eine bestimmte Funktion verknüpft. An dieser Stelle muss ich immer an ein Zitat von Schopenhauer denken, der sagte: Ich kann zwar tun, was ich will, aber ich kann nicht denken, was ich will. Und ja, vielleicht magst du das mal versuchen. Vielleicht nimmst du dir einfach mal vor für einen ganzen Tag, dass du mal einen bestimmten Gedanken auslässt oder andersrum, dass du dir vornimmst, was ganz Bestimmtes zu denken, eine bestimmte Haltung einzunehmen. Zum Beispiel zu denken, dass du Erdbeeren magst, obwohl du die total hasst. Ja? Und du wirst ganz schnell merken, dass es überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, die Frage, wo das Ich sitzt, stellen sich die Menschen schon seit ganz, ganz langer Zeit. Schon der berühmte Philosoph René Descartes stellte sich die Frage und kam zu dem Schluss: Ich denke, also bin ich. Er beantwortete die Frage nach dem Ich mit, dass das Ich derjenige ist, der eben denkt. Und ich glaube, ganz viele von uns, die empfinden das auch so. Also nachdem man dann mal so durchgegangen ist und festgestellt hat, ja, ich bin eben nicht mein Beruf, ich bin nicht mein Alter, nicht mein Geschlecht, auch nicht meine Rolle oder irgendwie die Beziehung zu anderen Menschen, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann schon beginnt, sich mit der Position des Denkers zu identifizieren. Also man denkt, dass man derjenige ist, der denkt. Wahrscheinlich fühlt sich das auch für die meisten so an, aber es gibt ja heute auch ganz, ganz viele Berichte über Menschen, die zum Beispiel eine Nahtoderfahrung erlebt haben, mit Drogen wie LSD oder Ayahuasca experimentiert haben oder auch ganz, ganz tiefe Meditationszustände erfahren haben, in denen sie dann Zeuge wurden, wie das Ich einfach verschwindet oder nur noch eine Art Bewusstsein vorhanden ist oder Gewahrsein übrig bleibt. In den kommenden Folgen werden wir deshalb auch Gäste haben, die etwas über ihre Nahtoderfahrung erzählen, oder auch Menschen kommen zu Wort, die mit Drogen experimentiert haben oder ganz tiefe Meditationszustände erlebt haben. Einer meiner kommenden Gäste, der hat zum Beispiel während seiner Meditation seinen Körper verlassen und sich selbst von außen und oben beobachtet. Ganz krass war, dass er, obwohl er eigentlich eine Sehschwäche hat und eine starke Brille benötigt, hat es sich in diesem Zustand wirklich glasklar gesehen. Und er saß im Schneidersitz mit geschlossenen Augen. Also er hat sich wirklich in einem außerkörperlichen Zustand von außen betrachtet und hat dann so seine eigenen Sommersprossen und Haare gesehen. Ne? Ja, aber zurück zu Descartes. Für Descartes war das Ich ein handelndes Subjekt, das über Objekte im Außen nachdenkt. Also ich bin hier die Person. Und da draußen sind die anderen, da steht der Baum, das Haus, mein Freund, mein Hund. Also so eine Art Denkmaschine sozusagen, die hier ist und getrennt von den Objekten da draußen existiert. Der 1900 geborene Philosoph Hans-Georg Gadamer, der sieht eine grundsätzliche Auseinandersetzung bereits beim Kleinkind, das zum ersten Mal im Leben das Wort Ich überhaupt verwendet. Er sagt: Wenn ein Kind zum ersten Mal Ich sagt, was ist da passiert? Ist es nicht mehr Ich, dass es Ich sagen kann? Das ist das Urteil. Das ist das Geheimnis des Seins, dass es so etwas wie ein Selbstbewusstsein gibt, das nicht den Charakter von hier ist, das denkende Ich und dort ist das, worüber ich denke, als etwas anderes trägt, sondern hier ist das Ich mit sich selber sozusagen identisch. Ja, das klingt jetzt irgendwie total kompliziert und verwirrend. Gadama zufolge zeigt sich mit dem Ich die ganze Lebensbewegung des Seins sozusagen selbst. Und jetzt wird es schon ein bisschen philosophisch. Gadama sagt, in Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr. Die Selbstbesinnung des Individuums ist nur ein Flackern im geschlossenen Stromkreis des geschichtlichen Lebens. Tja, was will der damit sagen? Also ich verstehe darunter, dass Gadama sagt, wir sind hier nicht das Subjekt, das unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte selbst schreibt, sondern wir sind praktisch ein Objekt, das, oder nicht als Objekt selbst, sondern wir sind Teil der Lebensgeschichte. Ja? Also wir sind ein Teil des Ganzen. Wir sind einfach ein Teil des Films, der vielleicht schon geschrieben ist. Ernst von Glasersfeld, der Begründer des radikalen Konstruktivismus, der glaubte, dass die Realität für jedes Individuum immer nur eine Konstruktion seiner eigenen Sinnesreize und seiner Gedächtnisleistung bedeutet. In diesem Sinne würde dann eine objektive Realität gar nicht existieren. An dieser Stelle ist es vielleicht interessant zu erwähnen, dass jede Spezies ihre Umwelt immer in Abhängigkeit ihrer Sensoren anders wahrnimmt. Also so nur ein Beispiel. So wie wir einen eingeschränkten Bereich von Schallwellen mit unseren Ohren wahrnehmen, so können unsere Augen auch nur bestimmte Lichtwellen als Farben identifizieren. Bienen und Hummeln, die können nicht nur die Farben Blau oder Grün sehen, sondern auch einen Teil dieses Ultraviolettbereichs des Lichts, das diese UV-Strahlen, die die Sonne aussendet. Blüten, die für uns einfarbig aussehen, die haben oft in Wirklichkeit ein Muster aus UV-Farben. Zum Beispiel ein ganz stark UV-reflektierendes Zentrum. Bienen, die können das sehen und steuern dann ganz zielstrebig auf die Mitte der Blüte zu, wo sich Nektar und Pollen befinden. Hingegen sehen Bienen überhaupt gar keine rote Farbe, so wie wir. Ihre Augen, die reagieren schlicht nicht auf diesen Bereich des Lichts. Ja, und dann gibt es noch die Katzen. Die Welt der Katze, die ist wieder komplett anders. Die sehen sie zum Beispiel auch etwas grauer als wir. Im Katzenauge, da gibt es weniger Zapfen, also das sind solche Zellen, mit denen wir Farben sehen können. Und den Katzen fehlen auch einfach die Zapfen, die für rotes Licht empfindlich sind. So kann eine Katze wahrscheinlich grün und blau unterscheiden, nimmt aber rot und gelb nur als Grautöne wahr. Katzen nehmen ihre Umgebung daher so in Blau- und Grünschattierungen wahr. Ja, dafür sind die Katzen Meister des schnellen Sehens. Die haben spezielle Rezeptoren in ihrem Auge, die dienen ihnen als Bewegungsmelder und ermöglichen ihnen super blitzschnelle Reaktionen. Sie nehmen dadurch auch Bewegungen noch viel detaillierter wahr als wir. Sie können deutlich mehr Einzelbilder pro Sekunde verarbeiten als Menschen und wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum sie Mäuse fangen können und wir halt nicht. Ne? Also ich glaube, für uns ist es eine Maus, die ist immer blitzschnell, wir reagieren gar nicht schnell genug, während eine Katze, die scheint es ja irgendwie im Zeitverzögerungsmodus wahrzunehmen. Ja, und genau das sind ihre Augen dafür verantwortlich. Ja, außerdem haben Katzen auch noch rund doppelt so viele lichtempfindliche Zellen wie wir Menschen. Das heißt, die sehen auch noch extrem gut in der Dämmerung, wo wir Menschen schon nur noch schemenhaft Umrisse erkennen können. Ja, ich möchte noch ein Beispiel machen, und zwar Fledermäuse, die kennt ja jeder. Die Fledermäuse, die jagen ja im Dunkeln Insekten und zwar völlig ohne Augen zu benutzen. Sie sind dafür bekannt, ja ein außerordentlich präzises System der Echoortung zu haben, weil sie senden Ultraschallwellen aus, die an sämtlichen Gegenständen in der Umgebung dann von denen reflektiert werden und zur Fledermaus zurückkehren. Das Gehirn der Fledermaus, baut sich dann ein Bild seiner Umgebung zusammen anhand des Musters, wie und wann die Ultraschallwellen reflektiert werden. Die Lautstärke des Rufes kann dabei bis zu 140 Dezibel erreichen, also das entspricht ungefähr der Lautstärke eines Gewehrschusses. Und diese Laute sind aber meistens von uns Menschen überhaupt nicht zu hören, dass sie Frequenzen von bis zu 200 Kilohertz haben. und Menschen können nur Töne von ungefähr 16 Hertz bis 18 Hertz hören. Ja, also es ist richtig krass. Da sieht man schon, dass unterschiedliche Arten die Welt ganz unterschiedlich wahrnehmen. Es gibt zum Beispiel noch Schlangen, wie die Klapperschlange, die können sogar Infrarotstrahlen wahrnehmen. Ein Mensch, der sieht Infrarotstrahlen überhaupt gar nicht. Also mit den Augen ist ja überhaupt nichts zu machen. Alles, was wir, unsere einzigen Sensoren, die wir haben für Infrarotstrahlung, ist, dass wir sie spüren als Wärme auf unserer Haut. Ja, also je wärmer ein Körper ist, desto mehr Infrarotstrahlen sendet er aus. Und die Schlangen, die haben für den Empfang dieser Strahlung ein ganz spezielles Organ, das ihr ein Bild der Umgebung liefert, ohne dass sie ihre Augen benutzen muss. Das ist so ein richtiges Wärmebild, also wie eine Aufnahme mit einer Wärmebildkamera. Das Organ heißt Grubenorgan und kann sie also selbst in vollständiger Dunkelheit, kann sie damit Beutetiere von der Umgebung unterscheiden und angreifen. Sie kann sogar Temperaturunterschiede von weniger als einem Grad Celsius erkennen. Das ist richtig, richtig krass. Diese Beispiele zeigen, dass unsere Welt halt ausschließlich aus Informationen besteht, die jedes Lebewesen abhängig von seinen Sensoren unterschiedlich wahrnimmt und verarbeitet. Wir wissen also jetzt, dass die Welt schon mal weit weniger objektiv ist, als wir das vielleicht dachten. Aber was hat das jetzt mit dem Ich auf sich? Ist das Ich nun eine Illusion, das unser Gehirn erzeugt, um uns evolutionsbiologisch betrachtet Vorteile im Überleben zu verschaffen? Die Psychologen, die gehen ganz allgemein davon aus, dass nur der Mensch sich seines Ichs bewusst ist und ein sogenanntes Selbstbewusstsein hat. Bestimmte Traditionen betrachten das auch als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier, wobei einige wissenschaftliche Studien auch andeuten, dass es schon auch andere Tierarten neben uns Menschen gibt, die über so ein Bewusstsein verfügen. Also Affenarten gibt, also es gibt unterschiedliche Affenarten, Delfine, Elefanten und ich glaube sogar Elstern, die so eine Art Selbstbewusstsein haben. Hier wird unter anderem angeführt, dass sich Exemplare dieser Tierarten im Spiegel selbst erkennen können. Und es ist ja gerade die Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen und den sogenannten Spiegeltest zu bestehen, ist ja praktisch, wird als Beweis gesehen dafür, dass man ein Selbstbewusstsein hat. Bei uns Menschen fängt die Ausbildung dieses Selbstbewusstseins ungefähr an, im ersten oder zweiten Jahr, so ungefähr Ende erstes, Anfang zweites Lebensjahr. Wenn man da ein Kind vor den Spiegel setzt, dann erkennt sich das Kind selbst. Also das steht da vor dem Spiegel, schaut sich an und viele Kinder, die schneiden dann eine Grimasse, weil es wirklich das erste Mal ist, dass sie ihre Mimik beobachten können und irgendwie so, okay, ich kneife jetzt mit dem Auge und da passiert was. Das Bild im Spiegel macht genau das Gleiche, also das muss ja ich sein. Ihre Gestik, die konnten sie ja immer schon sehen, also wenn sie so ihre Hände bewegen, dann wussten sie immer gleich, ja, das sind meine Hände, aber beim Gesicht ist es ein bisschen was anderes, da dauert es einfach länger. Es gibt auch Kinder, die meiden ihr Spiegelbild komplett, fast so, als sei es ihnen unheimlich, dass da jetzt nicht irgendein anderer ihnen gegenübersteht, sondern sie selbst. Was sich in dieser Phase, wenn die Kinder sich selbst im Spiegel erkennen, im Gehirn ändert, ganz physisch betrachtet, das wissen die Forscher nicht. Das große Problem ist, dass man sie aus ethischen Gründen nicht einfach in den Scanner legen kann. In Deutschland dürfen Kinder zu Recht nicht ohne medizinischen Grund in einen Magnetresonanztomographen gelegt werden. Und so eine Untersuchung, die wäre auch natürlich, also davon abgesehen, dass die nicht zu rechtfertigen wäre, Kinder sind keine Versuchsobjekte, aber also ganz praktisch wäre es auch unmöglich, weil die kleinen Kinder, die könnten ja auch gar nicht so lange stillhalten, wie das nötig wäre für solche Aufnahmen. Ja, die Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen, gilt als Beleg für Ich-Bewusstsein ganz allgemein. Nur wenige Tiere schaffen das, wie erwähnt, also vor allem Primaten. Und vor kurzem haben aber Forscher auch riesige Spiegel in Elefantengehege gestellt und haben die Entdeckung gemacht, dass auch Dickhäuter ganz, ganz souverän ihre Grimassen schneiden vorm Spiegel und da richtig Spaß haben. Es gab eine Dickhäuter-Dame, die hieß Happy und die stand so vorm Spiegel und hat dann begonnen mit einem Fuß Ja, die stapfte auf den Spiegel zu und inspizierte sich dann selber, schaute über den Spiegel und hinter ihn und musterte den Spiegel und schließlich hat sie dann erkannt, ja, das bin ich. Ne? Den endgültigen Beweis lieferte ein weißes Kreuz, das man neben ihrer Stirn auf die ledrige Haut angebracht hatte. Kaum hatte die Elefantendame das Mal entdeckt, da schlug sie mit ihrem Rüssel immer wieder dagegen, an ihren eigenen Kopf und nicht an den Spiegel. Also das ist wie wenn ein Mensch sich im Spiegel betrachtet und der merkt, er hat irgendwie eine Wimper an der Backe und er fasst dann direkt an seine Backe, um die Wimper wegzustreichen und halt nicht auf den Spiegel. Und das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass die Elefantendame sich selbst erkannt hat, weil sie eben auch an ihren eigenen Kopf, weil sie versucht hat, mit ihrem Rüssel gegen ihren eigenen Kopf zu schlagen, da wo das Kreuz war und halt nicht gegen den Spiegel. Menschen und andere Primaten, die testet man mit dem Spiegeltest auf ihre Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Also das schaut man, wenn die das verstehen, dann geht man davon aus, dass sie ein Ich-Bewusstsein haben. Ja, und diesen untrüglichen Test haben jetzt auch Elefanten bestanden. Sich selbst im Spiegel zu erkennen, das reicht aber noch nicht für ein Ich-Bewusstsein. Das zeigt zum Beispiel, zeigen das die Versuche der Neurowissenschaftlerin Maria Kaljusna, die untersuchte, wie Menschen mit neurologischen und psychischen Krankheiten sich selbst wahrnehmen. Es gab einen Mann, der einen Schlaganfall oder der nach einem Schlaganfall Gedächtnisschwund hatte und der bestand zwar den Spiegeltest, also er verstand das Prinzip des Spiegels und konnte sich auch selbst erkennen. Allerdings erinnerte er sich an keine Informationen mehr zu seiner Persönlichkeit. Also das hat er einfach komplett vergessen. In seinem Fall war es also so, dass er das Selbsterkennen war möglich, aber die Selbsterkenntnis war nicht mehr möglich. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Es gibt auch Menschen, die haben eine Schädigung in einem bestimmten Bereich des Schläfenlappens und die können ganz generell keine Gesichter mehr erkennen. Noch nicht mal ihr eigenes, aber abgesehen von dieser Einschränkung nehmen diese Menschen sich selbst noch ganz normal wahr. Auch Entwicklungspsychologen haben festgestellt, dass erst viele Monate nachdem ein Kleinkind sich selbst im Spiegel erkannt hat, es die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis entwickelt. Damit meinen die Forscher nicht, wie es im Rest der Gesellschaft verstanden wird, eine erleuchtende Einsicht oder die Weisheit nach einem langen Leben, sondern die sprechen von der Selbsterkenntnis, wenn ein Kind versteht, dass etwas nur in der eigenen Wahrnehmung so ist, also dass ein anderer vielleicht was ganz anderes sieht und empfindet oder bewertet. Ne? Diese volle Selbsterkenntnis, das haben die Kinder in aller Regel erst so mit 3, 4 Jahren. Also es ist zwischen 1 und 2 Jahren, da erkennen sie sich selbst im Spiegel, aber erst mit circa 3, 4 Jahren haben sie die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis und können dann erkennen, dass sie vielleicht die Welt jetzt anders wahrnehmen als ein anderes Kind, das sie vom Kindergarten kennen. Und damit können sie dann auch abschätzen, was in anderen Personen vorgeht. Also sie können erahnen, was zum Beispiel eine andere Person, was die gerade für Gefühle hat, was die für Bedürfnisse hat, Ideen, Erwartungen oder auch, ob jemand eine gute oder eine schlechte Meinung gerade hat. Also dass man sich ganz bewusst auf einen anderen einlässt und auch bei dem abschätzen kann, was da gerade vor sich geht. Ja, ganz spannend ist auch der Blickwinkel auf das menschliche Ich in spiritueller Hinsicht. Ich möchte den Bereich eigentlich nur ganz kurz anreißen, da es zu einzelnen spirituellen Strömungen wie zum Beispiel dem Sufismus oder Advaita Vedanta, ja, und wahrscheinlich auch zu Einsteins kosmischer Religion oder Huxleys Philosophia Perennis, da ich dazu noch separate Podcast-Folgen machen werde. Ja, aber vielleicht ganz kurz noch vorgestellt. Im Hinduismus und im Buddhismus ist es zum Beispiel so, dass das Transzendieren, also die bewusste Klärung von Ich und Selbst, das Hauptthema sind. Und der Schüler, der nennt sich Chela, einen geistigen Weg im Hinduismus, also zum Beispiel auf seinem Yoga-Weg erkennt. Und da erkennt, dass sein Ich sich im inneren Selbst, dem sogenannten Atman, auflöst. Und damit die Einheit mit dem Göttlichen, dem Brahman, als Selbsterkenntnis stattfindet. Diese Befreiung, die wird Moksha genannt. Im Westen sagen wir da häufig Erleuchtung dazu, ein bisschen falsch übersetzt. Im Buddhismus, da wird die, ist es ein bisschen anders noch als im Hinduismus. Da wird die Existenz einer Seele und von was Göttlichem verneint. Also da gibt es nicht so diese Vorstellung von Atman und Brahman, sondern da sind alle Phänomene sind letzten Endes Leerheit und der Weg ist lediglich ein Erwachen zur Erkenntnis der Realität, der Leerheit. Dieses Erlebnis wird im Hinduismus Samadhi genannt, im japanischen Buddhismus Satori. Alle Yoga-Praxis, die dient immer nur dazu, diese Täuschung einer eigenen, separierten Existenz des Ichs zu überwinden. Es gibt in der Erfahrung des eigenen Selbst das Lichterlebnis des einen ohne ein zweites. Das Ich gibt seine Täuschungsexistenz auf und wird eins mit dem Ganzen, mit dem spirituellen Licht des ewigen Lebens. Tatsächlich wird es nicht eins. Da das Ich tatsächlich nie existiert hat, wird diese Einheit nach dem Loslassen von der Täuschung eines Ichs als allumfassende Glückseligkeit im ewigen Licht erlebt. In der Lehre der Sufis, das sind die islamischen Mystiker, da existieren 7 verschiedene Stufen des Selbst. Die unterste ist An-Nafs al-Amara, das niedere Selbst, und die höchste Stufe ist An-Nafs al-Safia, das reine Ich. Dazwischen liegen die Stationen der Gottsuchenden auf dem Weg zur göttlichen Einheit. Ja, zum Schluss möchte ich dir noch eine der bekanntesten Strömungen der indischen Philosophien vorstellen, weil sie für mich persönlich am spannendsten ist, das Advaita Vedanta. Im Advaita Vedanta, da geht es darum, dass das, was wir als Realität empfinden, dass es eigentlich eine von unserem eigenen Geist geschaffene Illusion ist. Die Welt, wie wir sie erfahren, die ist nicht real. Das jedenfalls behauptet die Advaita Vedanta. Ja, das klingt jetzt erstmal ganz schön abgefahren. Kurz zusammengefasst argumentiert die Advaita Vedanta, dass Gedanken und Emotionen, dass sie ständigem Wandel unterlegen sind und dass alles, was sich wandelt, ist eben nicht real. Real ist nur der unveränderliche Hintergrund, auf dem sich das alles abspielt. Wenn wir jetzt in der Lage sind, unser Leben und die Spiele unseres Geistes wie einen Film auf einer Leinwand zu beobachten und uns nicht mehr damit identifizieren, dann sind wir frei. In unserer modernen Welt jedoch, da sucht jeder sein Glück im Außen. Also wir sind immer auf der Suche nach Beziehungen, Konsum, Besitz, Macht, Sex. Ja, also immer die Ablenkung im Außen. Und solange diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann fühlen wir uns einfach unvollständig. Das Problem dabei ist, dass keines dieser Dinge von Dauer ist und wir so unweigerlich früher oder später immer wieder leiden werden. Weil egal, wie schön das Auto ist, das wir uns jetzt gerade gekauft haben oder vielleicht eine neue Frisur haben, was zum Anziehen, eine Uhr, eine neue Beziehung, eine tolle Sportart. Wir haben jetzt irgendwie gelernt, Tennis zu spielen, was wir vorhin davor nicht konnten. Ja, aber das Glück hält halt nicht lange an. Also wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, an dem wir wieder bei Null anfangen und uns fragen oder uns einfach, dass wir das Gefühl haben, uns fehlt etwas. Und wieder machen wir uns auf die Suche. Ja, das Advaita Vedanta zeigt also, dass die Menschen schon vor tausenden Jahren erkannt haben, dass wahres Glück nur in uns selbst zu finden ist. Und zwar in dem Bewusstsein darüber, was wir halt wirklich sind und was wir eben nicht sind. Wir verdanken es dem Philosophen und Lehrer Shankaracharya, dass die Lehre des Vedanta heute nicht mehr nur Gelehrten und Brahmanen zugänglich ist. Er reformierte und systematisierte Vedanta und kommentierte 10 der 108 bekannten Upanishaden. Seine Sichtweise der wahren Wirklichkeit ist eine nicht-dualistische, die sogenannte Advaita, das heißt übersetzt, es kommt aus dem Sanskrit und da hört man eigentlich schon Advaita, also zwei, da steckt das Wort zwei drin und Advai ist das Nicht-Zwei, also diese ohne Dualität. Es gibt eine Wirklichkeit und eben eine Nicht-Wirklichkeit und diese voneinander zu unterscheiden, das ist praktisch der Schlüssel, um unser wahres Selbst zu erfahren. Sri Shankaracharya sagte, richtige Unterscheidung lässt uns das wahre Wesen eines Seils erkennen und vertreibt die quälende Angst, die unsere irrtümliche Annahme sei eine Schlange hervorruft. Ja, also der sagt eigentlich, wenn wir hier in der Lage sind, richtig zu unterscheiden, dann enttarnen wir die Illusion, ja, und dann hören wir auf, Angst zu haben. Vedanta ist eine logische Methode, eine Wissenschaft der neutralen Selbstbefragung. Oft wird Vedanta auch als eine Philosophie umschrieben, die uns offenbart, wie wir zu unserer wahren Natur finden. Unser wahres Selbst ist für die wenigsten von uns zu erfassen, da wir in einer selbst kreierten Realität existieren. Eine von unserem Geist erschaffene Illusion, die mit Zweifel und Leid und Ängsten und einem Gefühl von Nicht-Vollständig-Sein verbunden ist. Und jeder von uns nimmt zu verschiedenen Zeiten eine ganz andere Realität wahr. Viele Menschen, die existieren mehr in dem Leben in ihrem Kopf, als in dem, was sie wirklich sind. Sie glauben, dass das ihre Identität ausmacht, halten daran fest und leiden unter der niemals enden wollenden Suche nach Bedürfnisbefriedigung und Glück und dem nächsten Ziel, was es zu erreichen gibt. Wie können wir jetzt also wissen, was die wahre Realität ist? Also wie bereits erwähnt, ist die Advaita Vedanta ja nicht dualistisch. Das bedeutet, dass alle Unterscheidungen von Subjekt und Objekt, also das heißt zum Beispiel die Beziehung zwischen ich und einem physischen Objekt wie meinem Haustier oder ich und einer Erfahrung wie zum Beispiel ein Besuch im Kino oder dem Ich und ein Gefühl wie Angst und Freude und so weiter, dass die nicht wirklich sind. Denn alle existierenden Subjekte und Objekte, die kommen von ein und demselben Bewusstsein, also Brahman, und die Gefühle, die existieren nicht außerhalb von mir. Wenn jetzt jemand mich mit seiner schlechten Laune beeinflusst, dann übergibt mir derjenige nicht das Gefühl. Ich fühle es nur, weil es bereits in mir ist. Also wenn ich eine Blume sehe zum Beispiel, dann existiert sie nur durch meine Sinne und ich erfahre aber die Blume in mir. Wenn ich die Blume nicht sehe oder rieche, dann existiert sie für mich auch nicht. Es gibt keine Unterschiede und schlecht kann nur aufgrund von gut da sein, so wie wir halt auch eins mit dem Göttlichen sind. Die Einzelseele, Atman, ist eins mit dem universellen Bewusstsein, mit Brahman. Advaita Vedanta ist nicht leicht rational zu erklären, denn unser Selbst kann nicht ausschließlich intellektuell erfasst werden. Es muss sowohl rational als auch durch Erfahrung verstanden werden, da unser Geist zu beschränkt ist, um sich die wahre Natur des Seins einfach nur so vorzustellen. Um die Wahrheit und Logik der Advaita Vedanta Philosophie zu verstehen, muss dein Geist bereit sein, die Erklärungen frei von Bewertung und Hinterfragen anzunehmen. Dein Bewusstsein muss die Logik verstehen in dem Raum, der sich hinter deinen Gedanken und Emotionen offenbart, wenn du in die Stille gehst. Vedanta ist Wissen um logische Fakten, wie die Upanishaden sie überliefert haben, unterstützt durch deine direkte Erfahrung dieser Logik. So entsteht eine innere Überzeugung und Gewissheit der einzigen Wahrheit, die Satya. Ja, wer bist du, bevor du anfängst zu denken und zu fühlen? Das Einzige, das immer da ist und sich niemals verändert, ist dein Bewusstsein. Vor und nach deiner Geburt bist du reines Bewusstsein, und all deine Gedanken und Gefühle, die entstehen erst im Laufe deines Lebens. Deine Erziehung, die Eltern, deine Schule, die Universität, das Berufsleben, deine Freunde, Medien und die gesamte Gesellschaft, die prägen deine Vorstellung von dem Menschen, der du sein sollst. Alle Erfahrungen, die du machst, bewertest du anhand dieser Einflüsse als negativ oder positiv. So formst du deine individuelle Realität und eine vermeintliche Ich-Identität. Ein Ich mit Bedürfnissen, Ängsten, Konditionierungen und Träumen also. Alles, was du tust, ist davon bestimmt, etwas zu erreichen oder zu vermeiden, um dich bzw. dein Ego glücklich zu machen. Das erschafft ein falsches Gefühl von Getrenntsein und eine Identität mit einem falschen Ich. Dein Leben wird zu einem Teufelskreis und selbst erschaffenen Gefängnis aus Leiden und dem Gefühl, niemals vollständig zu sein. Die ständige Suche nach Erfüllung im Außen, die wird keinen Erfolg erzeugen und alles, was du suchst, ist eben bereits in dir. Du bist eben, die Theorie ist, die sagt, dass du nur unwissend bist und die Verbindung zu deinem wahren Ich verloren hast. Und dieses wahre Ich, das ist ein grenzenloses Bewusstsein. Interessant finde ich, dass auch Albert Einstein, der war sehr spirituell und seine Spiritualität, die nennt sich pantheistisch, würde ich sagen, und die war dem Vedanta in seinen Grundzügen tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Er sagte mal, folgendes Zitat stammt von ihm: Für Spinoza sind das Psychische und das Physische nur verschiedene Erscheinungsformen einer einheitlichen gesetzlichen Wirklichkeit. Diese Auffassung ist als wissenschaftliche Erkenntnis Allgemeingut aller geistig strebenden Menschen geworden. Je besser man das Wirken des Universums versteht, umso näher kommt man Gott. Ja, mit diesem, wie ich finde, sehr schönen Zitat möchte ich diese Folge beenden. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar Erkenntnisse, Antworten oder auch neue Fragen mitnehmen, die dich jetzt die nächsten Tage begleiten. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du Anregungen oder Wünsche hast zu weiteren Folgen oder du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die sich um das Thema Wer bin ich dreht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst an kontakt@platonshöhle.de. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend, egal wann du die Folge gerade hörst, und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, mach's gut!